Was hat der Treppenabsatz im dritten Stock eines Dresdner Gründerzeithauses mit einem Schreibtisch in der fränkischen Provinz zu tun? Ein ausgetretener Treppenabsatz, Blickrichtung Hinterhof, mit einem noblen Schreibtischsessel aus Eichenholz, Blickrichtung Fenster zur Landschaft. Und warum steht dieser Sessel dort, wo er jetzt steht, goldrichtig? Am Ende der Geschichte, die hier erzählt wird, wird mancher vielleicht sagen, tja, wo soll er denn sonst stehen? Aber wir sind ja erst am Anfang. Und hier ist die letzte Treppenstufe zum dritten Stock, exakt an dem Ort platziert, der einem Dreikäse hoch namens Erich Kästner entscheidende Blicke erlaubt. In die Welt draußen, zwischen Backstein und Ziegelmauern.
Königsbrücker Straße 48, das zweite Haus meiner Kindheit. Wenn ich in diesem Augenblick in München und als, wie man so sagt, älterer Herr die Augen schließe, spüre ich die Treppenstufen unter meinen Füßen und die Treppenkante, auf der ich hockte, am Hosenboden. Obwohl es mehr als 50 Jahre später wahrhaftig ein ganz anderer Hosenboden ist als der von damals.
Die Treppenkante diente aber nicht nur als Beobachtungsposten und Kampfplatz für seine Zinnsoldatenbataillone.
Das war eine wohl offensichtlich sehr dramatische Geschichte.
Erzählt der Dresdner Stadtführer und Kästnerkenner Matthias Stresow im Hausflur des Mietshauses Königsbrücker Straße 48, das heute im Erdgeschoss ein Nagelstudio und einen syrischen Imbiss beherbergt.
Er hatte noch Blumen gekauft im Blumenladen Stammnitz, den es auch heute noch gibt. Und auf dem Nachhauseweg ist er im Treppenhaus gestürzt und hat sich fast die Zunge durchgebissen. Und da kam dann eben auch der Streber Kästner durch. Er geht also am Montag dann in die Schule, trotz dessen die Eltern und auch der Arzt davon abgeraten hatten. Also ein richtiger Streber.
Hier im Treppenhaus Königsbrücker Straße 48 liegt ein erster Grund für seine Neugierde, das Leben draußen zu beobachten und zu kommentieren. Wenn Klein Erich aus dem Fenster in den Hinterhof spähte, wurde die Teppichstange flugs zum Lindenbaum. Das triste Hinterhofmilieu gewann Konturen und der Schurke lauerte im Schatten hinter den Müllkübeln. Doch der Schlüssel, der die Tür zur Welt öffnete, öffnete noch eine zweite Tür, die zu den Ängsten, denen sich der Junge immer wieder ausgesetzt fühlte. Im Treppenhaus konnte auch anderes geschehen. Die Schule ist aus, der Schüler Peter erklimmt in einer frühen Kurzgeschichte Kästners mit Elan zwei Stufen auf einmal die Treppen zur Wohnung.
Peter pfiff sich die Treppen hinan, klingelte dreimal und murmelte fortwährend vor sich hin: Denk dir, Muttchen, ich habe im Diktat eine Eins. Er klingelte sicherheitshalber noch zweimal und beschloss dabei, von Arnos Vier noblerweise nichts zu sagen, obwohl es natürlich guten Effekt gemacht hätte. Er klopfte in kurzen Abständen sechsmal und klingelte wieder. Er legte das Ohr an die Tür. Drinnen schlug ein angelehntes Fenster. Er wurde ungeduldig, rundete den Mund dicht am Schlüsselloch und rief: Mama! 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 Aber sie kam nicht. Er trommelte mit der Faust an den Briefkasten und klingelte, wie das Telefon klingelt, wenn es allein in der Wohnung ist. Dann wurde er unruhig, bekam es mit der Angst und trat mit dem Stiefel gegen die Tür. Nichts rührte sich, wo sie nur stecken mochte. Wenn sie nur beim Fensterputzen, nicht auf die Straße.
Das klingt nicht gerade nach einer Kindergeschichte von Kästner, beruht aber auf realen Erfahrungen des kleinen Erich. Kästner erinnert sich in seinem Buch, als ich ein kleiner Junge war.
Ich war ja dabei, wenn sich ihre Augen verdunkelten. Damals, als ich ein kleiner Junge war. Ich fand sie ja, die hastig bekritzelten Zettel, wenn ich aus der Schule kam. Auf dem Küchentisch lagen sie. Ich kann nicht mehr, stand darauf. Sucht mich nicht, stand darauf. Leb wohl, mein lieber Junge, stand darauf. Und die Wohnung war leer und tot. Danach jagte ich von wilder Angst gehetzt und gepeitscht, laut weinend und fast blind vor Tränen durch die Straßen, elbwärts und den steinernen Brücken entgegen. Die Schläfen hämmerten, der Kopf dröhnte, das Herz raste. Ich lief in Passanten hinein, sie schimpften und ich jagte weiter. Ich taumelte vor Atemlosigkeit, schwitzte und fror, fiel hin, rappelte mich hoch, merkte nicht, dass ich blutete und jagte weiter. Wo konnte sie sein? Würde ich sie finden? Hatte sie sich etwas angetan? War sie gerettet worden? War es noch Zeit oder war es zu spät? Mutti, 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 stammelte ich in einem fort und rannte um ihr Leben. Mutti, Mutti, Mutti. Mir fiel nichts weiter ein. Es war bei diesem Wettlauf mit dem Tod mein einziges endloses Gebet.
So, sind alle da?
Ja.
Ein heißer Junitag in Dresden, wo die 19. Erich-Kästner-Rallye für dritte Grundschulklassen veranstaltet wird. Die Schauspielerin Annette Richter steht in der Rolle von Erich Kästners Mutter mit einer kleinen Gruppe von Schülerinnen und Schülern im Schatten der Augustusbrücke, auf der einst der kleine Erich verzweifelt seine Mutter suchte. Dieses Jahr sind knapp 500 Schülerinnen und Schüler unterwegs und verfolgen an der Seite von Emil Tischbein, Gustav mit der Hupe und dem Professor die Spuren des Diebes, wie die kleinen Helden in Emil und die Detektive. Dabei müssen die Gruppen verschiedene Stationen aufsuchen, an denen sie auch etwas über Erich Kästners Leben in der Kindheit erfahren. Zum Beispiel über die enge Beziehung zwischen Mutter und Sohn.
Das Verhältnis zwischen uns beiden war einerseits sehr liebevoll und andererseits auch schwierig, weil ich mit meiner Persönlichkeit, wie ich gelebt habe, es dem Erich nicht immer leicht gemacht habe. Aber vorher möchte ich euch noch sagen, dass Erich und ich unglaublich schöne Tage auch hatten. Wir waren nämlich viel wandern in der sächsischen Schweiz. Wir waren viel im Theater, zum Beispiel hier in der Semperoper. Und wir hatten immer viel Lust, uns an der frischen Luft zu bewegen und Sachsen kennenzulernen. Insofern hatten wir wirklich eine glückliche Zeit. Aber es gab eben auch dunkle Zeiten. Und da denkt man doch, wer so schöne Kinderbücher geschrieben hat, der muss doch einfach eine total glückliche Kindheit gehabt haben. Aber leider nein.
Der kleine Erich erfuhr solch traumatisierende Situationen über Jahre immer wieder. Und gleichzeitig liebte er seine Mutter wie keinen anderen Menschen. Er wollte für sie der perfekte Sohn sein. Und für die Mutter war der Junge die Verkörperung all ihrer nicht gelebten Träume und Sehnsüchte. Erich fand seine Mutter fast jedes Mal und fast jedes Mal auf einer der Elbbrücken, wo sie bewegungslos wie eine Wachsfigur stand und auf den Strom blickte. Dann packte er sie, zerrte an ihr, umarmte sie, schüttelte sie und weinte.
Und dann erwachte sie wie aus einem Schlaf mit offenen Augen. Jetzt erst erkannte sie mich. Jetzt erst merkte sie, wo wir waren. Jetzt erst erschrak sie. Jetzt erst konnte sie weinen und mich fest an sich drücken und mühsam und heiser sagen: Komm, mein Junge, bring mich nach Hause. Und nach den ersten zaghaften Schritten flüsterte sie: Es ist schon wieder gut.
Und da bitte ich die Kinder insofern um Mithilfe, dass sie mir als Ida Kästner Briefe schreiben, wo sie mir einen Rat geben, was ich hätte anderes machen können. Und da kam unter anderem der Tipp: Wenn ich traurig bin, Ida, dann gehe ich an meinen Lieblingsplatz. Oder liebe Ida, nimm erst mal ein Wannenbad. Oder liebe Ida, geh zu deiner besten Freundin und sage ihr das. Ein Junge hat auch mal gesagt: Liebe Ida, wenn du springen willst, dann spring. Auch das war dabei. Ja, das ist einfach unglaublich, wie die sensibel mit dieser Situation umgehen. Und auch aus der heutigen Sicht natürlich sagen, geh zum Psychologen, auch das ist schon dabei gewesen.
Es wurde immer wieder gut mit Mutter und Sohn. Und das ist das Paradoxe an dieser Mutter-Kind-Bindung, weit mehr als gut. Glückselig erinnert sich Erich Kästner an die ungezählten Ferienausflüge mit seinem Muttchen. Zu Wasser und zu Lande. Und Erich wurde alsbald ein Musterknabe, so wie er glaubte, dass sich die Mutter einen wünschte.
Und er sah sich sicherlich auch in die Rolle genötigt, das Bestmögliche aus sich selber rauszuholen,
sagt Andrea O'Brien, die Leiterin des Erich-Kästner-Hauses und Museums am Albertplatz in der Dresdner Neustadt, in der Villa, in der einst Kästners Onkel Franz residierte. ein reich gewordener Pferdehändler.
Zumindest dem, was er hinterlassen hat, schriftlich kann man entnehmen, dass er seiner Mutter auch dankbar war für diese Förderung, denn sie hat ihm einfach einen Aufstieg und ein Leben ermöglicht. Das hätte er sicherlich nicht haben können, aus den Verhältnissen kommt, aus denen er nun mal kam, wenn es nicht eine erwachsene Person in seinem Umfeld gegeben hätte, die ihn bestärkt hat.
Immer wieder tauchen in Kästners Kindergeschichten Musterknaben und Muttersöhnchen auf. Wie Emil in Emil und die Detektive. Wie Martin im fliegenden Klassenzimmer oder Anton in Pünktchen und Anton. Musterknaben und Muttersöhne, die aber vehement darauf bestehen, keine missachteten Streber zu sein. Emil Tischbein schleudert das den Mitgliedern von Gustavs Straßenbande beim Rauchen der Friedenspfeife bereits im ersten Emil und die Detektive-Film von 1931 keinen Widerspruch duldend entgegen.
Du und deine Mutter, ihr habt euch wohl sehr lieb. Alles da.
Aber deswegen bin ich noch lange kein Muttersöhnchen. Und ihr mir das nicht glaubt, den nehme ich und schmeiße ihn an die Wand.
Warum waren Kästners Kindheitserfahrungen Zeit seines Lebens so wichtig für seine schriftstellerische Arbeit? Er, der mit Biss, Spott, Ironie und Sarkasmus und wenn's denn sein konnte, mit Melancholie, die Alltagswirklichkeit der 1920er Jahre wie kein anderer in glasklare, verständliche Worte fasste. Warum räumte er Kindern in seinen Gedanken einen solch großen Raum ein? In einem Vortrag 1948 vor dem Züricher Pennzentrum stellte er sich augenzwinkernd neben sich selbst und befragte den Autor Kästner.
Als ich ihn einmal fragte, warum er neben seinen bitterbösen Satiren Bücher für kleine Jungen und Mädchen schreibe, gab er eine Antwort, die uns aus der Klemme helfen kann. Die Attacken, sagte er, die er mit seinem als Lanze eingelegten Bleistift gegen die Trägheit der Herzen und gegen die Unbelehrbarkeit der Köpfe ritte, strengten sein Gemüt derartig an, dass er hinterdrein, wenn die Rosinante wieder im Stall stünde und ihren Hafer fräße, jedes Mal von Neuem das unausrottbare Bedürfnis verspüre, Kindern Geschichten zu erzählen. Das täte ihm über alle Maße wohl, denn Kinder, das glaube und wisse er, seien dem Guten noch nahe wie Stubennachbarn. Man müsse sie nur lehren, die Tür behutsam aufzuklinken.
Das äußere Leben von Kindern war natürlich schwierig, aber das Reine, das Unverstelltere, das große menschliche Potenzial, das Kinder eben noch in sich tragen, das war ja Kästners große Idealvorstellung. Deswegen hat er ja auch immer appelliert an Erwachsene, sie mögen doch bitte die Verbindung zu dem inneren Kind in sich selbst nicht abreißen lassen, weil sie das einfach offener und weniger, man könnte vielleicht sagen, weniger korrupt sein lässt, weniger beschädigt durch das Leben, weniger unempathisch anderen gegenüber. Das ist ja auch nicht falsch. Aber Kästner hat allerdings ja durchaus in seinen Zwischentexten in Kinderbüchern auch zu erkennen gegeben, dass ihm schon klar war, dass es natürlich auch Boshaftigkeit, intrigantes Verhalten bei Kindern gab. Also er war jetzt nicht so naiv zu glauben, Kind sein bedeutet automatisch gut sein in seinem Handeln. Aber logischerweise sind Kinder natürlich auch noch offener und beeinflussbarer. Und das war seine große Hoffnung, dass er die nach allem, was er als historische Hintergrundfolie zu seinem eigenen Leben hatte, dass er die Hoffnung bei den Erwachsenen weitgehend aufgegeben hat, liegt auf der Hand.
Genesis der Niedertracht, Teil 1. Eines merkt man stündlich und täglich. Kinder sind hübsch und offen und gut. Aber Erwachsene sind unerträglich. Manchmal nimmt uns das allen Mut. Böse und hässliche alte Leute waren als Kinder fast tadellos. Nette und reizende Kinder von heute werden später kleinlich und groß.
Kästner und die Kindheit. Das, was er manchmal wahrhaftig, manchmal hochmoralisch, manchmal stereotyp über und durch sie schrieb, ist das einzige in seinem vielschichtigen Werk, das ohne Wenn und Aber Hoffnung über die Zeiten hinweg ausstrahlt. Wie kein anderer deutscher Schriftsteller macht er sich die Welt des Kindes, die Welt der Schwachen, literarisch zu eigen. Und er weiß natürlich auch etwas zu sagen, was gleich von Bedeutung sein wird, über das Leben in Kinderheimen seiner Zeit. Das legen zumindest seine Worte in Das doppelte Lottchen nahe, hier in der Verfilmung von 1950, die natürlich freundlich daherkommen und höchstenfalls zwischen den Zeilen, die oft genug graue Wirklichkeit andeuten.
Kinderheime ähneln einander wie 4 Pfund Brote oder Hundsfeilchen. Wer eins kennt, kennt sie alle. Und wer an ihnen vorüberspaziert, könnte denken, es seien große Bienenstöcke. Es summt von Gelächter, Geschrei, Getuschel.
Zeit seines Lebens gefällt ihm die Position eines Beobachters hinter der Fensterscheibe. So wie er sich als Knabe in sicherer Nähe der allumfassenden mütterlichen Obhut auf dem Beobachtungsposten im 3. Stock einrichtete. Viele seiner Texte schreibt er in Kaffeehäusern und Bars, vor deren Fensterscheiben das Leben vorbeitreibt. Auch später, in seinem Haus in der Münchner Flemmingstraße, braucht Kästner den Blick aus dem Fenster, seinen Schreibtischsessel und die Fensterbank als Schreibtisch. Der Blick jedoch sucht nicht mehr das Treiben auf der Straße oder in Hinterhöfen, sondern die Stille des Gartens. Im Frühjahr 1974, ein Vierteljahr vor seinem Tod, erhält er einen 5-seitigen Brief aus einem unterfränkischen Kinderdorf, das sich gerade in der Gründungsphase befindet. Dessen Leiterin Gunda Fleischhauer erzählt ausführlich vom Leben der Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen und äußert den Wunsch, das Heim nach Erich Kästner zu benennen.
Da habe ich ihm alles geschrieben, wie wir das Kinderdorf nennen möchten, warum wir es so nennen möchten, was wir tun wollen, warum wir das tun wollen. Und er hat mit einem Telegramm geendet: Bin mit Namensgebung einverstanden, Erich Kästner.
Kurz und schmerzlos. Mehr hören Sie nicht von ihm. Das Kinderdorf in Oberschwarzach ist bis heute das einzige, das seinen Namen tragen darf. Kästner, der Rastlose, der Ratlose. Am 29. Juli 1974 stirbt er, 75 Jahre alt. Nichts wird nach seinem Tod im Haus verändert. Luise Lotte Enderle, seine Lebensgefährtin, überlebt ihn um 17 Jahre. Am 3. November 1991 stirbt auch sie. Kurze Zeit danach erhält das Erich-Kästner-Kinderdorf am Rande des Steigerwalds eine Botschaft aus München.
Ja, und eines Tages kam eben ein Anruf und da haben wir gehört, dass wir nach München kommen sollen, weil wir von Erich Kästner was geerbt haben.
Die heute 82-jährige Gunda Fleischhauer steht in einem herrlich lichtdurchfluteten Raum im Obergeschoss der ausgebauten Scheune der Steinmühle im unterfränkischen Oberschwarzach. Von unten herauf hört man immer wieder mal Harfenklänge. Im Sommer feiert das Kinderdorf 50. Gründungstag. Deshalb wird im Erdgeschoss kräftig für die Jubiläumsfeier geprobt.
Und dann kam die große Überraschung, dass ein Nachlassverwalter da war. Und der hat mich dann darüber aufgeklärt, dass wir den Inhalt des Hauses Flemmingstraße bekommen. Die wichtigen Bücher und Originale sind nach Marbach gegangen zum Literaturmuseum. Und alle anderen Sachen haben wir bekommen. Darunter viele, viele wunderschöne Bücher, interessante Bücher, sehr viel geschichtliche Bücher, Gläser und Möbel und sein Hemd und sein Hut und seine Zigarre und seine Schreibmaschinen. Er hatte 2 Schreibmaschinen. Eine steht hier, die können Sie sehen. Eine haben wir nach Dresden als Leihgabe gegeben. Dazu war dann auch ein großer Geldbetrag dabei. Wir haben dann hier den Dachstuhl hier ausgebaut und da haben wir dann seine ganzen Bücher reingetan und seine Möbel. Und dann haben wir versucht, ein bisschen die Stimmung von Kästner hier reinzubringen. Wir haben gedacht, wenn er zur Tür reinspaziert, sich in den Stuhl setzt. Wir haben zwar einen Schreibtisch dahingestellt, das ist aber nicht sein Schreibtisch, weil er selber hat an einer großen Fensterbank geschrieben. Und dann haben wir gedacht, eine große Fensterbank haben wir nicht, also machen wir diesen schönen Tisch dahin. Dann haben wir uns manchmal vorgestellt, er setzt sich da hin und schaut uns zu. Wir haben Schriftsteller hier gehabt, die hier gearbeitet haben. Wir haben aber auch, was mich ganz arg berührt hat, einen Kellner gehabt aus einem Café, in dem Kästner geschrieben hat. Und der hat einfach sich total gefreut, dass er hier hochkommt und hat nachher gesagt, wie gut es ihm jetzt geht. Jetzt ist er selig für den Tag. Dann ist das sein Sessel, das ist der Originalsessel vom Fenster nochmal. Ja. Hier ist sein Hut, hier ist seine Schreibmaschine, hier ist seine Brille.
Ob man will oder nicht, beim Betrachten der liebevoll eingerichteten Räume schleicht sich tatsächlich das Gefühl ein, Erich Kästner würde einem wohlwollend über die Schulter gucken, wenn man auf seinem noblen Schreibtischsessel an seiner Schreibmaschine sitzt. Er würde nur sanft hüsteln und anmerken:
Junge, jetzt musst du nur noch lernen, auf Fensterbänken zu schreiben. Dort hast du einen besseren Blick aufs Leben.
Und wir haben einfach alles so gelassen. Wir haben seinen Koffer hier. Das eine war wahrscheinlich eine Aktentasche, wenn er unterwegs war. Da ist der zweite Hut. Den dritten Hut hat unser Hund irgendwann zunichte gemacht. Ja, sein Regenschirm ist da. Oder der von der Frau Enderl, der sieht ein bisschen weiblicher aus.
Das alles erzählt Gunda Fleischhauer mit spürbar großem Respekt vor den kleinen und großen Dingen des unverhofften Erbes. Und mit einer ebenso großen Achtung vor Leben und Werk Erich Kästners. Diese Ehrfurcht spürt sie auch bei den Kindern aus dem Kinderdorf.
Also zum Beispiel manchmal, dann haben wir etwas ganz Respektloses, vielleicht in manchen Ohren und Augen. Dann haben sie große Kästen Lego, die sie geschenkt kriegen. Wo können sie das am besten aufbauen, dass es nicht zerstört wird? Oder wo die anderen fragen, sie dürfen in die Bibliothek. Und sie bauen das hier auf und wie sie sehen, sie machen nichts kaputt. Ja, sie achten das, was hier ist, und sie achten auch, dass sie hier sein dürfen. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Wir sprechen auch da manchmal darüber, der Erich Kästner, und der hat das geschrieben. So, manchmal erzähle ich ihnen auch ein Gedicht oder so. Manchmal merke ich, sie können damit umgehen, manchmal merke ich, sie schaffen es noch nicht. Dann müssen sie es halt wieder später hören.
Dass das Erbe die Zukunft des Kinderdorfs bedeutend verändert hat, dass Kästner, fast möchte man sagen, als freundlicher Hausgeist durch die Häuser des Kinderdorfs schwebt, keine Frage. Aber
wir haben natürlich Kästner hier und wir heißen auch Erich Kästner Kinderdorf. Aber in erster Linie haben wir die Kinder da. Und die Kinder haben hier manchmal Räume, die für sie ein Schutz sind. Ich bin auch jetzt gefragt worden, ob wir anlässlich des 50-jährigen Jubiläums wieder die Leute hier durchgehen lassen. Da habe ich gesagt, nein. Ja? Weil die Kinder sind hier in Sicherheit. Nach ganz vielen Wirren in ihrem Leben. Manche sind in der dritten, vierten, fünften Pflegefamilie bei uns. Die sind durch Heime gegangen. Und endlich sind sie angekommen. Und dann müssen sie so leben dürfen wie jedes andere Kind, auch in jeder Familie. Und das ist so das Allerwichtigste. Und ich denke, es hat auch Kästner gemeint, dass er diese Geborgenheit, ihr Glück, ihre Zufriedenheit, dass wir als Vorbild gelten. Also das sind einfach so ganz wichtige Elemente. Wenn man seine Bücher liest, dann haben wir so kleine Lottes da. Und wir haben auch einen Emil da, der bei jedem Gespräch sagt, das weiß er und das weiß er und das weiß er. Er weiß es manchmal gar nicht, aber er muss es sagen. Und solche Dinge mehr. Wir haben ganz normale Kinder.
Ganz normale Kinder, ja. Aber was hält Gunda Fleischhauer von Kästners Gedicht Genesis der Niedertracht, das mit den Zeilen endet?
Doch die Bosheit ist unheilbar und die Güte stirbt als Kind.
Nein, das ist nicht meine Erfahrung. Und dass das nicht stimmt, dass die dann böse werden mit zunehmendem Alter. Da hat der Kästner gerade mal schlechte Erfahrungen gemacht. Aber Kästner hat auch was Schönes geschrieben. Wenn der Mensch aufrichtig bedächte, dass sich die Erde atemlos dreht.
Dass sich die Erde atemlos dreht. Dass er die Tage, dass er die Nächte auf einer tanzenden Kugel stellt. Dass er die Hälfte des Lebens gar mit dem Kopf nach unten im Weltall hängt, indes sich der Globus berechenbar in den ewigen Reigen der Sterne mengt. Wenn das der Mensch von Herzen bedächte, dann wird er so, wie Kästner werden möchte.
Es gefällt mir viel besser. Da ist was Positives drin. Mir gefällt alles Positive von Kästner besser. Wir haben eine Türe, und zwar, wir haben die vier archimedischen Punkte von Erich Kästner auf die Türe gebracht, weil wir gedacht haben, da gibt er uns ein, ja, wie soll ich sagen, er sagt uns, was wichtig ist in seinem Leben, was aber auch wichtig ist im Leben eines jeden anderen Menschen. Das ist wie ein Testament, meiner Meinung nach. Und das hat er vor allen Dingen der Jugend gewidmet. Jeder Mensch höre auf sein Gewissen. Jeder Mensch suche sich Vorbilder. Jeder Mensch erwerbe sich Humor. Jeder Mensch gedenke immer seiner Kindheit. Das sind die vier archimedischen Punkte von Kästner. Die Türe führt jetzt nach draußen. Wir haben ja im Kästnerschen Hause erlebt, dass die Türen vor allen Dingen in den Garten, er hatte einen wunderschönen Garten mit Rosen, mit allem. Und da haben wir gedacht, wenn er mal vom Himmel runter spaziert, dann kann er sich da hinsetzen und rausgucken. Inzwischen sind die Bäume groß geworden. Und am Anfang war dann nur das Feld zu sehen. Und da war Löwenzahn auf dem Feld. Und zu manchen Zeiten war da lauter gelber Löwenzahn.
Und darum steht der Schreibtischsessel dort, wo er jetzt steht, goldrichtig.